Bonjour, mesdames et messieurs. Keine Ahnung, ob man das so sagt. Ich kann kein Französisch, aber willkommen zur neuen B-Lobby-Podcast-Folge und willkommen auch an dieser Stelle an Markus. Willkommen nicht nur an Markus, sondern auch willkommen an meine beiden Mitmoderatoren, den Morris und den Marc.
Moin, ich bin der Morris, hallo.
Ja, wollen wir direkt einsteigen in unseren Ablauf. Erstmal, haben wir Feedback erhalten? Möchte uns da jemand aufklären?
Ich glaube nicht.
So ein Mist aber
auch. Also auf YouTube jedenfalls nicht. Und ich weiß nicht, welche anderen Kanäle wir haben.
Auf den Podcast-Plattformen, so Spotify und Google Podcast, kannst du, glaube ich, keine Rezension hinterlassen. Aber du kannst, glaube ich, Sterne geben seit neuestem. Also wenn ihr uns auf Spotify hört, gebt uns irgendwie 5 Sterne oder so. Ich glaube, das war so, wenn ich mich nicht irre.
Gebt uns 5 Sterne, gebt uns nicht eine ehrliche Meinung, sondern gebt uns einfach 5 Sterne.
Genau.
Wir haben unsere Twitter-Kanäle theoretisch auch angegeben, aber ich glaube, da hat keiner von uns was bekommen.
Nö.
Nee, dann haben wir kein Feedback bekommen.
So, wunderbar. Dann machen wir weiter. Was haben wir heute für Themen im Angebot? Wir haben heute als erstes großes Thema die Frankreich-Wahl. Da wollen wir einmal erklären, was die Situation vor der Wahl war. Da gab es ja schon etwas länger Tumulte und Aufruhr in Frankreich. Davon abgesehen, dass es halt eine Wahl der nicht eine Wahl des Präsidenten war, sondern eher eine Wahl des Nicht-Präsidenten war. Und die Teilnehmer und wie sich die Stimmenwahl verteilt und. Dann möchte ich in meiner Ewald über die Brandgefahr von Elektroautos sprechen und dort ein paar Mythen aufdecken. Und dann gehen wir in die weltbewegenden News, bevor die Zahl des Monats kommt. Wollen wir anfangen, Monsieur Morris?
Wenn du mich nicht weiter Monsieur nennst, können wir gerne anfangen.
Sehr gerne.
Also, nachdem Janis ja jetzt schon so schön die Übersicht über die Themen präsentiert hat, steigen wir gleich mal in die Frankreich-Wahl ein und gehen in die Situation vor die Wahl. Und da ist ganz simpel gesagt, Frankreich ist ein sehr gespaltenes Land. Das hat man nicht, wie wir nachher merken werden, erst schon bei der Wahl gemerkt. Das hat man auch schon die letzten Monate und Jahre gemerkt. Was auch besonders daran liegt, dass Frankreich in vielen Ebenen gespalten ist, sei es finanziell, sei es kulturell und ähnliches. Und Macron insbesondere in den letzten Jahren nicht so nicht viel dafür machen konnte oder wollte oder wie auch immer, um dem vernünftig entgegenzuwirken. Marc hat da schon ein paar Dinge rausgesucht, die politisch nicht so gut angekommen sind, weil sie besonders auch die ärmere Bevölkerung, die Leute, die eh schon weniger haben, besonders geschädigt hat.
Ja, muss dazu sagen, Macron ist ein neoliberaler Präsident bei denen. Das heißt, er macht sehr viel, um die Wirtschaft zu stärken und vielleicht eher Leute mit weniger Vermögen dann ein bisschen außen vor lässt. Er hat zum Beispiel in seiner Amtszeit die Vermögensteuer abgeschafft, was kann man machen, hilft halt nur den Reicheren. Er wollte den Kündigungsschutz lockern oder hat ihn gelockert, was auch nicht ganz so toll ist für viele Arbeitnehmer. Und andere Sachen. In Frankreich gibt es ja regelmäßig Pläne, die Rente zu erhöhen, bis es dann zu größeren oder kleineren Protesten kommt. Und genau solche Pläne hat er auch. Das heißt, er ist ein Präsident, der nicht von jedem gemocht wird.
Genau, und das hat sich in Frankreich insbesondere auch in den letzten Jahren gezeigt, im Zeitraum 2018, 2019, werden sich vielleicht einige noch dran erinnern, die sich ein bisschen mit Politik oder der Situation im Nachbarland auch befasst haben, gab es ja die sogenannten Gelbwesten-Demos und die haben tatsächlich ursprünglich auch als insbesondere Demonstration gegen Macron angefangen. Ziel des Ganzen war es unter anderem auch eine Senkung von Steuern und Anhebung von Mindestlohn und Renten. Und ja, das Interessante damals war, dass die politische Ausrichtung von den Gelbwesten auch nicht einheitlich war. Das hat gereicht von wirklich rechtsextremen Leuten bis hin zu wirklich linken Anarchisten, die da bei diesen Demonstrationen mitgelaufen sind. Also anders gesagt, Macron hatte auch schon Feinde über verschiedene Lager hinweg. Und all das hat dazu geführt, dass die Ausgangssituation in Frankreich und die Wahl besonders spannend betrachtet wurden, weil immer wenn die aktuelle Regierung starken Protesten ausgesetzt ist, profitieren die, die gerade nicht in der Regierung sind. Und das waren in dem Fall halt die extremen Seiten links und rechts. Und insbesondere um eine gewisse Marie Le Pen hat man sich da Sorgen gemacht. Und wenn ihr beide jetzt nichts mehr habt zu der Situation vor der Wahl, können wir dann vielleicht auch direkt schon mal auf die Teilnehmer eingehen, bevor ich weiter rede.
Lass uns gerne auf die Teilnehmer eingehen.
Genau. Bei der Wahl gab es im Großen und Ganzen, wie sich dann gezeigt hat, vorwiegend drei Teilnehmer. Das waren Emmanuel Macron, aktueller Präsident, mit seiner Partei En Marche. EM, Ausrufezeichen. Le Pen, die nach ihrem Vater die rechte nationalkonservative Partei in Frankreich übernommen hat und vor allem auch mit Euroskepsis aufgefallen ist. Was heißt schon eigentlich Euroskepsis ist noch zu schwach ausgedrückt. Wobei sie da inzwischen auch einen moderateren Kurs gefahren hat. Ursprünglich war sie mal komplette EU-Gegnerin. Inzwischen redet sie auch nicht mehr von einem EU-Austritt Frankreichs, aber von der Umgestaltung der Europäischen Union. Und der Herr Mélenchon, ich glaube, ich muss mich zwischenzeitlich nochmal entschuldigen für all die Namen, die wir in dieser Folge abschlachten, weil wir sie einfach nicht richtig aussprechen können. Der Vorsitzende der linken Partei, Parti de Gauche, ist. Ich glaube, die Gauche heißt links, oder? Ha.
Du bist ja was auf der Spur.
Ich bringe das in Erfahrung.
Ja, also ich hatte mal Französisch. Es überrascht mich gerade. Und auch dann als Präsidentschaftskandidat des linken Parteibündnisses angetreten ist.
La Gauche ist links.
Ja.
G-A-U-C-E.
Ja, genau. De Gauche heißt dann Parti de Gauche, also die Partei des Links sozusagen wahrscheinlich. Also Linkspartei, auf in die Richtung. Ja. Also wir merken, es gab letztendlich die Wahl zwischen, also es gab natürlich noch andere Kandidaten. Ein Herr Zemmour, Peres, Jadot, Lasalle. Da sind unter anderem Sozialdemokraten und Ähnliches dabei. Die haben aber, wie sich in den Wahlergebnissen auch gezeigt hat, eine relativ geringe Rolle gespielt. Rex Zemmour, der auch eher ein Rechtspopulist, Extremrechter ist, hat da noch mit 7% am meisten Stimmen bekommen, was auch schon eine gewisse Richtung in der Politik Frankreichs, in der politischen Situation Frankreichs mit bekräftigt. Ja, also konzentrieren wir uns auf die drei Hauptkandidaten. Über Macron haben wir gerade schon mal ein bisschen geredet. Marie Le Pen, eine definitiv umstrittene Dame, gerade auf Europaebene, schlichtweg, weil sie so ein Europagegner ist. Und auch trotz der aktuellen Situation in der Ukraine, wo wir ja vor zwei Folgen drüber geredet haben, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch gerne nochmal an. Inzwischen ist sicherlich viel mehr passiert, aber eine kurze Zusammenfassung der Sachen, die bis vor zwei Monaten passiert sind, haben wir in der Folge auch gegeben. Le Pen auch noch trotzdem jemand, die an Russland relativ stark festhält. Ja, und zuletzt haben wir dann noch Mélenchon, der das Ganze auf der linken Ebene versucht, eine Alternative zu der Politik Macrons zu bieten. Und ja, das vielleicht kurz zu den drei Kandidaten, die in Frankreich sozusagen relevante Ergebnisse erzielt haben.
Le Pen ist auch keine Unbekannte, muss man wissen. Die ist ja ins Europäische Parlament gewählt worden und hat dort ein, zwei kleine Kontroversen verursacht. Unter anderem hat sie rund 350.000 Euro regelwidrig verwendet, die das Europäische Parlament jetzt natürlich zurückhaben will. Und es wurde wegen Verdachts der Untreue ermittelt.
Ja, und das ist noch nicht alles.
Oder es wird.
Die Frage ging an dich.
Es wurde ermittelt oder es wird ermittelt?
Es wurde auf jeden Fall ermittelt. Ich weiß noch nicht, ob die Ermittlungen abgeschlossen sind. Aber auch während dem Wahlkampf jetzt für die Präsidentschaftswahlen wurde auch bekannt wieder, dass Le Pen auch bei ihrer Zeit als Europaabgeordnete bis 2017, also so 2004 bis 2017 ungefähr, auch wieder einen niedrigen sechsstelligen Betrag zweckentfremdet hat.
Also mich würden mal deine Quellen interessieren, weil
Danke.
Witzigerweise habe ich exakt denselben Satz gerade gelesen und wollte eigentlich noch ein bisschen weiter zurückgehen, aber du kannst dir sicher vorstellen, dass das von 2013, was ich vorlesen möchte, was sich auf 2010 bezieht, was sicherlich bei deiner Quelle auch drin stehen wird, vielleicht auch schon ein bisschen länger her ist, aber auch interessant ist, weil es zeigt ein bisschen die Richtung, in der es eher geht, dass das vielleicht doch weniger nationalkonservativ ist, was sie macht, sondern wirklich eher in die Richtung auch Rechtspopulismus, Rechtsextremismus vielleicht sogar geht. Ihre Partei wird auch als rechtsextrem betrachtet. Und zwar hat sie 2010 gewisse Straßengebiete insoweit verglichen, dass die Muslimen Frankreich so besetzt haben, wie es damals das nationalsozialistische Deutschland gemacht hat. Ja, belohnt wurde sie dann mit der Aufhebung der Immunität durch das Europaparlament.
Ja.
Das Strafgericht hat sie dann aber letztendlich freigesprochen, weil es sich um eine freie Meinungsäußerung gehandelt hat.
Ich habe auch vor ein paar Tagen einen schönen Vergleich gesehen, dass, wenn man es auf Deutschland beziehen würde, wäre es eine Präsidentschaftswahl zwischen Christian Lindner und Beatrix von Storch.
Ja.
Was, ich meine, nicht 100% richtig, aber so ungefähr weiß man, was man da bekommt.
Aus meiner persönlichen Betrachtungsweise würde ich sogar tatsächlich sagen, dass Storch im Vergleich zu Le Pen sogar noch moderater ist.
Dann zwischen Lindner und Höcke?
Ja, da würde ich mitgehen.
Ja.
Okay.
Also das macht jetzt nicht unbedingt viel besser, aber
die neoliberal gegen rechtsextrem.
Genau, die von Storch würde ich noch als Rechtspopulistin bezeichnen, noch nicht als Rechtsextreme. Aber beim Höcke, da wäre ich in jedem Fall dabei.
Genau, und was man noch erwähnen sollte, was wir bis jetzt, glaube ich, nicht gemacht haben, es sind Präsidentschaftswahlen. Das heißt, es wird ein Präsident gewählt.
Was etwas ungewöhnlich ist, weil wir uns in Deutschland das gar nicht so richtig vorstellen können, weil wir haben kein derart hohes Amt, was in Deutschland direkt gewählt wird. Das ist ein kleiner Unterschied in Frankreich. Dieses Amt des Präsidenten wird in Frankreich schlichtweg direkt vom Volk gewählt.
Genau, wir wählen nur den Bundestag, der dann den Kanzler und entsprechend dann auch den Bundespräsident wählt. Unter anderem wählt es der Bundestag. Aber in Frankreich macht es halt wirklich, die Leute wählen den Präsidenten direkt. Mit allen Vor- und Nachteilen. Zum Beispiel den Vor- und Nachteilen, dass sich halt wirklich nur die starken Kandidaten durchsetzen können.
Genau. Ja, wir haben ja vorhin schon mal kurz die ganze Zeit über die Ergebnisse geredet. Wir können das ja mal kurz ein bisschen in Zahlen ausdrücken. Bei der ersten Wahl, logischerweise, vielleicht, weil wir gerade bei Präsidentschaft waren, sollten wir kurz das Thema noch ein bisschen erklären. Grundsätzlich muss der Präsident mit über 50% der Stimmen gewählt werden. Er braucht also eine absolute Mehrheit. Ich werde gleich niesen, darum kann kurz werden, das weiter erzählen.
Genau, absolute Mehrheit heißt einfach, dass jemand mehr als 50% hat, wie schon gesagt. Und wenn das nicht erreicht wird aus irgendeinem Grund, zum Beispiel, weil jeder Kandidat unter 50% hat, gibt es eine Stichwahl, auf die wir dann nachher zurückkommen, wo halt die zwei stärksten Kandidaten nochmal gegeneinander antreten und dann einer auf jeden Fall mehr als 50% erreichen muss. Weil es sind nur zwei Kandidaten.
Sind nur zwei Kandidaten, genau.
Wie es auch im Übrigen in Deutschland bei jeder Bürgermeisterwahl der Fall ist. Zum Beispiel.
Genau. Und bei dieser Erstwahl wurde logischerweise, sonst gäbe es keine Stichwahl, kein Kandidat mit den vollen 50% beschert. Macron ist schon bei der ersten Wahl als in Anführungszeichen Sieger hervorgegangen mit 27,6% der Stimmen. Le Pen, haben wir gerade drüber geredet, auf Platz 2 mit 23,4% und auf Platz 3 der Herr Mélenchon mit 22% der Stimmen. Also man sieht auch schon die relative Stimmenkonzentration auf diese drei Personen. Besonders interessant an der Stelle auch, dass der Viertplatzierte und auch noch, sage ich mal, mit etwas Abstand, der Herr Zemmour mit 7,1% auch als rechtsextremer Kandidat gilt. Weitere Kandidaten sind dann im unter 5% Bereich, die würden praktisch in Deutschland als andere aufgeführt werden.
Haben die keine 5% Hürde da?
Aber das ist eine Präsidentschaftswahl,
ja. Ich wollte gerade sagen, man wählt ja auch keine Parteien, sondern Präsidenten, ja.
Ja, da macht eine 5% Hürde recht wenig Sinn. Ja.
Genau, nach der Wahl gab es so eine kleine Schockstarre. Bei vielen habe ich das Gefühl, denn die haben gemerkt, Le Pen ist nicht mal so weit hinter Macron hinterher.
Vor allem,
jetzt ist die Frage, 50% ungefähr haben für Macron oder Le Pen gewählt. Wie entscheiden sich die anderen?
Vor allem, wenn man überlegt, dass besonders ja auch andere rechtsextreme Kandidaten auch sehr stark gewesen sind. Sich sozusagen die Rechtsextremen noch ein bisschen Inhouse-Konkurrenz gemacht haben. Während Macron als Liberaler relativ wenig Konkurrenz in dem Bereich hatte.
Ja, der einzige war. So ziemlich.
Genau, man kann zum Beispiel damit rechnen, dass unser werter Viertplatzierter mit dem französischen, schwer auszusprechenden Namen, der 7% hatte, dass die Leute sehr wahrscheinlich Le Pen wählen werden, wenn es die Stichwahl gibt.
Genau. Und während man natürlich die Hoffnung haben kann, dass gerade linke Parteien eher gegen die Rechtsextremen stimmen, also linke Anhänger eher gegen die Rechtsextremen stimmen, dürfen wir an der Stelle zum Beispiel nicht vergessen, dass zum Beispiel bei den Gelbwesten-Demos linke und rechte Kräfte vereint gegen Macron auf die Straße, also nicht unbedingt vereint, aber halt zusammen auf die Straße gegangen sind. Und nach dieser ersten Wahl haben sich dann natürlich auch die ersten Kandidaten, Ex-Kandidaten gemeldet und gesagt, was sie am liebsten hätten, was ihre Anhänger tun wollten. Und da war es zum Beispiel auch so, dass die Anhänger, also dass der Herr Mélenchon seine Anhänger halt aufgefordert hat, die Rechtsextremen zu verhindern, nicht Macron zu unterstützen. Was natürlich in dem Fall auf dasselbe hinausgelaufen ist, aber das ist schon ein relativ klares Zeichen. Das war kein, wir mögen Macron, das war, wir haben jetzt keine andere Wahl, ansonsten wird's Le Pen.
Ja, gab's da nicht irgendwie auch mal einen Fall von einer Bürgermeisterwahl im Osten, wo quasi der nur ein CDU-Kandidaten gab und es gab einen CDU-Kandidaten, einen AfD-Kandidaten und eine Kandidatin, glaube ich, von den Linken. Und dort wurde auch von den Linken gesagt, weil in den Umfragen hatten die halt so gar keine Chance. Leute, bitte wählt CDU, weil das andere, nee, wollen wir nicht.
Ich find's gerade echt klasse, Janis, dass du die Präsidentschaftswahlen in Frankreich mit irgendwelchen lokalen Bürgermeisterwahlen im Osten vergleichst, aber ja, sicherlich gab's da auch mal eine ähnliche Situation und diese Pest- und Cholera-Situation, wie es ja so schön heißt, wobei, ich glaube, Marc hat's schon mal treffender beschrieben gehabt, Schnupfen und Cholera, weil wahrscheinlich dann der Macron doch wirklich das geringere Übel ist.
Ja, genauso könnte man auch als Beispiel USA letzte Wahlperiode nehmen. Trump und Clinton war auch Pest und Cholera.
Das finde ich schon einen besseren Vergleich als die Bürgermeisterwahl im Osten, ja.
Gut, danke.
Ja. Ich war übrigens in Zittau, wo halt wirklich Anhänger von SPD, Grüne und Linke aufgerufen haben, die CDU zu wählen, um halt den AfD-Kandidaten, der halt mit dem CDU-Kandidaten ziemlich stark war, zu verhindern.
Ja, und die CDU hat sich hinterher sogar noch mit dem guten Wahlergebnis brüstet.
Und wenn man das mit Zittau vergleichen will und nicht mit den USA, kann man machen. Aber es geht halt darum, es ist nicht eine Wahl für jemanden, sondern gegen jemand anderen. Ja. Zumindest für viele.
Und das ist ein Thema, das wir da gleich im Anschluss weiter besprechen können, weil jetzt kommen wir ganz kurz auf die Ergebnisse der Stichwahl. Wie es sicherlich alle in dieser Welt jetzt schon mitbekommen haben, hat natürlich Emmanuel Macron gewonnen. Natürlich logischerweise mit den Stimmen von Linken und Ähnlichem. Was aber interessant ist an dieser Stelle, Macron hat 58,6% der Stimmen, Marie Le Pen 41,4% der Stimmen. Mag jetzt erstmal eindeutig klingen, aber wenn man denkt, dass es halt insgesamt nur zwei Kandidaten gibt, ist das Ergebnis nicht so deutlich, wie man hoffen könnte. Da gab es 41,4% für eine Kandidatin, die rechtsextrem ist, die dazu steht, dass sie rechtsextrem ist, die dazu steht, dass sie national ist und die auch dazu steht, dass sie Putin unterstützt in einer derartigen Situation. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass Macron nochmal 5 Jahre an der Macht ist jetzt. 5 Jahre sind übrigens die Präsidentschaftsperiode in Frankreich. Und in 5 Jahren wieder eine Wahl stattfindet, die nämlich aus einem ganz speziellen Grund interessant werden könnte. In Frankreich dürfen Kandidaten maximal 2 Amtszeiten haben.
Ja, und die rechten Parteien, die haben gerade so bei den letzten Wahlen immer mehr Prozente bekommen. Ich glaube, das ging irgendwie los bei 12%, dann waren sie bei 28% und jetzt bei dieser Wahl sind sie bei 42%. Das ist schon nicht ohne.
Ja, vor allem, weil es halt auch einfach schlichtweg schlimmer wird.
Richtig.
Es wird nicht besser, weil die Regierungspartei. Emmanuel Macron ist halt jetzt seit, also Macron ist dann jetzt auch seit 5 Jahren schon Präsident, und in den 5 Jahren ist er nicht beliebter geworden. In den 5 Jahren ist vermutlich auch seine Partei nicht beliebter geworden, und das wird sich in den nächsten 5 Jahren vermutlich nicht ändern. Aus den bisherigen Wahlergebnissen hat man auch gesehen, andere Parteien, ausgenommen die Linken, bieten keine Alternative zu Macron, zu Le Pen und Macron. Gar nicht so falsch, was ich im Falschen gesagt habe. aber die Frage ist halt dann wirklich, was passiert in 5 Jahren? Denn die Frage ist, was passiert jetzt erstmal in den nächsten 5 Jahren direkt, und was passiert in 5 Jahren? In den nächsten 5 Jahren, Macron wird vermutlich seine liberale Politik so fortsetzen. Ein paar Dinge werden sich natürlich ändern, aber wird das reichen, um die Unzufriedenheit, die in der Bevölkerung in Frankreich weit verbreitet ist, verhindern zu können?
War das eine offene Frage?
Das war eine offene Frage an euch, okay. Weil ich da aber gefühlt wieder so viel.
Ich könnte mir vorstellen, dass die EM-Partei von Macron, ich weiß nicht, ob die ihn wieder aufgestellt hat oder ob sie es als selbstverständlich angesehen hat, dass er nochmal antritt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass andere Kandidaten das Ganze aufmischen. Und naja, ich bin eigentlich immer jemand, der versucht, positiv zu schauen. Und somit hoffe ich natürlich, dass die einen besseren Kandidaten aufstellen als Macron oder eine linkere Partei eventuell noch einen anderen Kandidaten aufstellen, der sympathischer ist als die Le Pen. Weil die Le Pen, kann ich mir vorstellen, wird auch beim nächsten Mal wieder antreten.
Das ist tatsächlich, das weiß man noch nicht. Le Pen meinte erst, dass sie nächstes Mal nicht antritt. Nach der Wahl meinte sie, dass sie vielleicht doch antritt. Heißt, man weiß wirklich nicht, ob sie nächstes Mal antritt oder ist doch wieder nicht.
Okay.
Ich denke mal, Macron hat ziemlich gute Chancen. Macron hat ziemlich gute Chancen, weil Frankreich hat wirtschaftlich, auch im Vergleich zu Deutschland, ziemlich gut dasteht. Also bezüglich vom Bruttoinlandsprodukt stehen die gut da. Rezession haben die auch keine. Staatsverschuldung ist, na gut, eher mittelmäßig. Aber ansonsten, wirtschaftlich stehen die nicht schlecht da. Das heißt, es könnte sein, dass sie sich in den nächsten Jahren wirtschaftlich so gut entwickeln, dass die EM-Partei dadurch wachsen kann.
Das ist eine Frage, die sich übrigens relativ schnell schon zeigen. Was heißt relativ schnell? Relativ schnell in, jetzt will ich nichts Falsches sagen.
In 3 bis 8 Jahren.
Was genau willst du mir jetzt sagen?
Ich weiß nicht, was willst du sagen? Ich glaube, du weißt gerade nicht, wie lang die Wahlperioden sind.
Ja, und zwar die von der Nationalversammlung.
Ach, von der Nationalversammlung, ja.
Die von dem Präsidenten weiß ich, das habe ich selbst gesagt, dass die 5 Jahre sind. Aber die von der Nationalversammlung scheint ja asynchron zu laufen.
Ja.
Oh ne, in 50 Tagen, die scheint doch in diesem Jahr auch zu sein.
Das zeigt sich sehr schnell.
Das zeigt sich sehr schnell. Was aber auch interessant ist, nämlich in dem Zusammenhang, den Gedanken, den ich mir gerade gemacht habe, bereits 2017, also vor 5 Jahren, war es ja auch zwischen Le Pen und Macron, gab es ja auch schon eine Stichwahl. Mhm. 2017 war es auch relativ knapp, mit ähnlichen Prozentsätzen. Aber was interessant im Vergleich dazu ist, ist, dass die Verteilung der Parlamentsstimmen etwas anders ist. Die Partei von Macron ist auch im Parlament die stärkste Partei geworden mit 28%. Dann kam aber die Republikaner, also die französische CDU sozusagen. Kann man das vergleichen?
Ja, nicht 100%, aber ungefähr.
Ja, also auch so eine...
Man weiß die Idee.
Ja, also sie nennen sich konservative Partei, also ja. Nicht direkt vergleichbar. Und erst dann kam die Front National von den... Haben die sich umbenannt? Oh ja, die haben sich umbenannt. 2018 schon. Die ursprüngliche Front National, damals noch Front National, inzwischen Rassemblement National, hat nur 15, also in Anführungszeichen nur 13%. So. Also nur drittstärkste Partei. Also... Ja, es ist auch immer noch ein Unterschied zwischen der Präsidentschaftswahl und den tatsächlichen Wahlergebnissen im Parlament.
Genau, und jetzt wurde erstmal nur der Präsident gewählt. Und wie das Parlament dann aussieht,
das erfahren wir in knapp 50 Tagen.
Ja, weil das Parlament regulär gewählt wird und nicht über ein absolutes Mehrheitsprinzip, kann es auch natürlich anders aussehen. Denn viele Leute wählen ja taktisch. Wenn ich einen Kandidaten habe in einer Präsidentschaftswahl, der vielleicht 2% kriegt, macht es vielleicht Sinn, den nicht zu wählen, sondern vielleicht jemand anderes, der dann eben eine höhere Chance hat, zu gewinnen oder zumindest in die Stichwahl zu kommen. Deswegen kann es sein, dass bei den Parlamentswahlen die Ergebnisse nicht 58% für die Macrons Partei sind.
Höchstwahrscheinlich nicht. Also es ist eher davon auszugehen, dass das ein ganz schönes Dreispitzenrennen zwischen Macron, Le Pens Partei, also En Marche, Rassemblement National und der linken Partei, der FI, wird. Weil die Linken waren ja auch relativ stark in der ersten Wahl, bei der Präsidentschaftswahl. Genau. Ja, also da bleibt es spannend zu beobachten. Vor allem spannend zu beobachten ist allerdings, an der Stelle muss man ganz ehrlich sagen, für Europa die Zukunft, die sich dann bei der Parlamentswahl auch zeigen wird, sowohl Rassemblement National als auch die Linkspartei gelten beide als europaskeptisch. Nur die Partei von Macron ist bei diesen drei Top-Parteien dabei, die wirklich EU-offen ist und die Zusammenarbeit mit der EU wirklich stärken will. Darum wird das für Europa interessant, was da in diesem Jahr noch kommt.
Ja, und generell, was Frankreich dann abliefert. Denn wenn es ein Parlament hat, was vielleicht überwiegend europafeindlich ist, mit einem Präsidenten, der europafreundlich ist, dann gibt es da einige Streitereien, würde ich mal sagen.
Das wird noch spannend.
Und besonders in Frankreich gilt ja jetzt, nach der Wahl ist vor der Wahl.
Ich möchte an dieser Stelle mal ganz kurz erwähnen, dass das französische Wahlsystem verdammt seltsam ist.
Warum genau? Darüber können wir auch gerne reden, ja.
Die Partei, also bei den Parlamentswahlen, hat die Partei von Macron 28,21% erreicht und hat damit die absolute Mehrheit erreicht im Parlament.
Und an
welchem Grund liegt das? Okay, werden da keine Koalition gebildet?
Das liegt daran, dass ich keinen blassen Schimmer habe, woran das liegt. Ich sage ja, das Wahlsystem ist seltsam. Im ersten Wahlgang ist der Abgeordnete eines Wahlkreises gewählt, wenn er mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erreicht, sofern seine Stimmzahl mindestens 25% der Zahl der Wahlberechtigten beträgt. Sollte dies kein Kandidat erreichen, dann so rücken diejenigen Kandidaten, die wenigstens die Stimmen von 12,5% der Wahlberechtigten vereinigen, in einen zweiten Wahlgang vor. Immer jedoch mindestens die zwei Kandidaten, die meisten Stimmen haben. Also es ist kein proportionelles Parlamentswahlverhältnis. Es ist praktisch doch wie bei der Präsidentschaftswahl.
Aber halt runtergebrochen auf die einzelnen Distrikte, ja.
Genau. Und darum konnte die En Marche scheinbar die Mehrheit der Sitze erreichen, obwohl sie nur 28% der Stimmen hat. Praktisch ähnlich wie in der USA, wo bei der Präsidentschaftswahl nur der Kandidat die Stimmen bekommt, der in dem Wahlbezirk Stimmen hat.
Oder auch in Großbritannien wird das auch so gemacht teilweise in den Wahlen, dass halt wirklich geschaut wird auf den Distrikt oder Wahlkreis, der da die meisten Stimmen hat. Das verzerrt natürlich zugunsten der größeren Parteien, denn eine Partei, die überall 30% hat, hätte eine Partei überall 30%, würde sie 100% der Sitze bekommen, weil sie immer die meisten Stimmen hat. Und es verzerrt natürlich zugunsten der großen und
vor allem aber auch zugunsten von regional beliebteren Parteien. Genau, sagen wir mal, es gibt eine Region, in der eine einzelne Partei extrem beliebt ist, dann kriegt sie in dieser Region Sitze, die aber wahrscheinlich nach dem Gesamtverhältnis vielleicht nie zugestanden hätten. Also zum Beispiel nehmen wir an, Macrons Partei ist nur in Paris beliebt, das heißt, er kriegt sämtliche Sitze aus Paris. In allen anderen Distrikten würde er 0% der Stimme bekommen, sodass er insgesamt vielleicht 1 oder 2% hat, bekommt aber halt sämtliche Sitze von Paris.
Genau, in Deutschland hat man es ja umgangen, indem man gesagt hat, einerseits kommt der in den Bundestag, der die meisten Stimmen im Wahlkreis hat, aber andererseits wird auf jeden Fall darauf geachtet, dass dieser generelle Stimmanteil diese Prozentpunkte immer beachtet werden. Heißt, egal wie viel Erststimmen eine Partei hat, egal wie viel Erststimmen eine Partei hat, die Prozentzahl der Zweitstimmen müssen stimmen am Schluss.
Ja. Das heißt, es gibt keine Überhang- oder Ausgleichsmandate wie hier zum Beispiel.
Logischerweise kann es die in Frankreich nicht geben, weil die Prozentzahlen der Parteien komplett ignoriert werden. Die Prozente, die eine einzelne Partei bekommt, ist komplett irrelevant auf Landesebene. Es ist nur relevant, was eine Partei in einem einzelnen Bezirk bekommt. Ah. Oder ein Kandidat in einem einzelnen Bezirk bekommt.
Eine Partei,
bekommt.
Die immer 0,001% mehr hat als die andere Partei, hat trotzdem 100% der Stimmen. Also 100% der Sitze.
Okay, das hat so Vor- und Nachteile. Einerseits Minderheitenschutz, andererseits spielt es natürlich den Großen wieder in die Karten.
Ja. Wo ist da der Minderheitenschutz?
Ja, wie was du eben sagtest. Wenn,
ja, also Regionalparteien, ja.
Genau,
Regionalparteien. Regionalparteien würde ich nicht unbedingt als Minderheitenschutz unmittelbar bezeichnen, aber ja.
Sondern?
Würdest du die CSU als Minderheit bezeichnen? Nehmen wir das nochmal als Beispiel.
Nein.
Hätten wir in Deutschland so ein Wahlsystem, würde es aber exakt so funktionieren. Die CSU würde vermutlich ganz Bayern bekommen.
Bis auf München wahrscheinlich.
Bis auf München.
Ja.
Und ich glaube, die anderen großen Städte. Aber.
Ja, aber schon interessant, wie deren Wahlsystem so ist.
Ja, wusste ich tatsächlich bis eben auch nicht. Aber interessant, das ist zumindest ein einheitliches Wahlsystem, weil auch der Präsident ja nach demselben Prinzip letztendlich gewählt wird.
Mhm.
Aber auch interessant, dass es da praktisch bei der Parlamentswahl mehrere Wahlgänge geben kann. Also kann praktisch sein, dass beim ersten Wahlgang noch kein Ergebnis ist, weil keiner 25% der Wahlberechtigten und 50% der gültigen Stimmen hat. Und dann gibt es plötzlich nochmal eine Stichwahl für eine Parlamentswahl, auch interessant. Und dann wird ja sowieso, in Frankreich gibt es ja auch noch den Senat und der wird ja auch nochmal gesondert gewählt. Also das französische Wahlsystem wäre eigentlich auch schon wahrscheinlich eine eigene Folge wert.
Genau, als letzte politische Instanz in Frankreich gibt es natürlich den Mob, der regelmäßig mit Guillotinen einfach in Paris rumsteht, wenn denen irgendwas nicht passt. Das ist so Kultur bei denen.
Ist lange her, dass so eine Guillotine benutzt wurde.
War Ludwig der 16. nicht der Letzte? Irgendwie meine ich da aber was im Hinterkopf gehabt zu haben.
Okay.
Im Hinterkopf.
Es wird noch spaßiger. Der Senat wird mittelbar gewählt. Der wird durch Abgeordnete Lokalpolitiker gewählt.
Das heißt so ein bisschen wie dieses Prinzip der USA, oder?
Dass es Wahlmänner
gibt.
Wahlmänner gibt, zu sagen, ja, aber das sind halt die lokalen Politiker. Und da ist es nochmal interessanter, weil die werden theoretisch alle 6 Jahre gewählt. Heißt, aktuell haben wir im Senat noch den Stand vor Macron, was sich auch dadurch äußert, dass Macrons Partei im Senat keinerlei Sitze hat.
Wow.
Ja, logischerweise, die sind halt jetzt erst dieses Jahr dran.
Ja.
Warte, 2022? Nee, nächstes Jahr sind sie sogar erst dran, 23. Oh nee, okay, vergesst, was ich gesagt habe. Okay, ja. Vergesst vollkommen, was ich gesagt habe. Der Senat wird logischerweise komplett asynchron gewählt. Die letzte Wahl vom Senat war 2020. Und die Partei von Macron hat keine Sitze.
Ja, heißt der
und muss... Und doch, die heißt da RDPI. Die hat nur 23 Sitze, ist eine der kleineren Vertreter in der Partei. Im Senat. Die stärkste Mehrheit hat im Senat tatsächlich die konservative Partei, die Les Républicains.
Was ganz interessant ist, denn das bedeutet, dass Macron während seiner jetzigen zweiten und gleichzeitig letzten Amtszeit nie einen Punkt erreichen wird, in dem seine Partei dort die Mehrheit haben kann, weil die nächsten Wahlen sowohl für den Präsidenten als auch für den Senat 2026 sind.
Ja.
Und er da nicht mehr antreten darf.
Ja,
schön.
Kleiner Funfact dazu, ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben in der Folge, aber es gibt ja dieses Limit von 2 Präsidentsamtszeiten in Frankreich.
Das habe ich vorhin ja erwähnt, ja.
Okay, aber ja, muss eine Pause dazwischen einlegen und dann darf man theoretisch nochmal gewählt werden. Ja, anders genau. Als in den USA, wo man halt 2 Amtszeiten in seinem Leben machen kann und danach halt, ich weiß nicht, in Rente geht oder so. Auf jeden Fall nicht mehr.
Zugegebenermaßen muss man aber auch in Frankreich sagen, in Frankreich gibt es, glaube ich, eine weitaus weniger harte Altersgrenze für den Präsidenten. In den USA darf man erst ab 50 antreten. Ui. Darum macht auch unbedingt eine Pause zwischendrin nicht Sinn, weil im Regelfall wird man ja nicht gleich mit 50 Präsident. Ich glaube, Obama war auch einer der jüngeren Präsidenten. Trump war ja auch relativ alt und das ist relativ unwahrscheinlich, dass sie mit Pause und allem drum und dran noch überhaupt eine dritte Amtszeit schaffen. Nee, aber in Frankreich, Präsident Macron ist ja sehr jung gewesen. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu anderen Staatsoberhäuptern.
Das stimmt. Ja. Der war wirklich. Wie alt ist denn der mittlerweile eigentlich?
77er Jahrgang.
Ui.
Also.
Der dürfte jetzt 45 sein?
Irgendwas in dem Dreh, ja. Also in der 40 noch heißt, als der vor 5 Jahren angefangen hat, war er logischerweise gerade Anfang 40.
Das ist echt noch jung.
Ja, wenn man andere überlegt, ich meine, auch in Deutschland, wann hat Merkel angefangen? Wie alt war die?
Angefangen hat sie, glaube ich, 2006.
2006 und Merkel ist 1954er Jahrgang. Und das heißt, die war schon mal 52, als sie eingestiegen ist. Genau. Aber wir schweifen ein wenig ab. Kommen wir mal zurück wieder zum Kernthema. Eine andere Problematik, die sich dann natürlich stellt, man sieht es ja, die Partei von Macron ist zwar bei den Nationalratswahlen 2017 relativ beliebt gewesen. Wie beliebt sie jetzt ist, wird sich natürlich noch zeigen. Aber eine andere Frage, die sich ganz simpel stellt, ist, EM ohne Macron wird ohne die Person des Macrons in 5 Jahren wirklich auch so eine starke Mehrheit noch den neuen Kandidaten der EM wählen oder nicht?
Also ich denke, Frankreich hat ja schon gesagt, dass sie bei der letzten EM nicht so stark waren. Deutschland hatte einen starken Neuer, der allerdings bei der nächsten EM nicht mehr im Auftritt. Von daher wird das spannend.
Ich merke gerade übrigens was Witziges. Wir haben diese Folge ja nur ein Thema, richtig?
Ja.
Normalerweise haben wir es doch so gemacht, dass Jan, das ist E-Welt von dem Thema umschlossen wird.
Ja, aber heute wollen wir uns ganz auf das Thema konzentrieren.
Genau, und das war garantiert nicht so, weil wir es vergessen hatten, oder?
Vielleicht.
Anyway, ich denke, dass Macron muss eigentlich in den nächsten Jahren seinen Nachfolger irgendwie einführen. Und
aufbauen auch vor allem.
Genau, aufbauen, dem ein paar Jahre Zeit geben, vielleicht ein paar politische Ämter geben und dafür sorgen, dass er bekannt ist, dass er was macht, Erfahrung kriegt und bei den Leuten beliebt wird. Und ich glaube nicht, dass Macron das machen kann. Ich glaube, dass wir bei der nächsten Wahl einen starken rechten und einen starken linken Kandidat haben, die sich gegenseitig dann in der Stichwahl bekämpfen. Und dass Macrons Partei dann halt so vielleicht so einen guten dritten Platz hat, aber nicht extrem beliebt wird.
Ja, es kommt natürlich auch darauf an, was die nächsten 5 Jahre politisch in Frankreich passiert. Insbesondere auch natürlich erstmal schlichtweg, was in knapp anderthalb Monaten passiert mit der Nationalratswahl, weil es kann natürlich im übelsten Fall auch passieren, dass Macron nur mit Gegnern im Parlament zu tun hat. Also dass er gar nicht mehr die stärkste Partei zum Beispiel auch stellt, ist ja durchaus auch eine Option. Und dann wird sowieso es schwierig, die nächsten 5 Jahre vernünftige Politik zu machen. Man sieht es ja in den USA, wenn 2 Parteien existieren, die sich gegenseitig bekriegen, bei 3 Parteien wird das noch viel witziger.
Ja. Aber genau. Ist das nicht so, dass auch in der USA die Demokraten nicht die Mehrheit im
Senat?
Im Senat haben, im Parlament?
Ja, im Parlament haben sie sozusagen, im Repräsentantenhaus, im Senat haben sie nicht.
Ah, okay, verstehe. Ja, auch komisch. Aber das sollte ja auch noch im Laufe dieses Jahres, sollte sich das ja auch noch ändern. Weil dann halt auch Staaten wählen, die mehr demokratisch wählen.
Tatsächlich vermute ich nicht. Also ich glaube nicht, dass sich das ändert. Florida wählt. Und Florida war...
Florida ist Trump?
Nee, Swing State. Also die swingen tatsächlich immer ein bisschen hin und her.
Echt?
Ja, wobei es da interessant ist, weil ich glaube, der aktuelle Governor von den Republikanern, der hat sich mit Disney angelegt und... witzigerweise, das ist ein Thema für ein anderes Mal, aber ich vielleicht kurz als Anekdote am Rand. Und sein Vorsprung bei der letzten Wahl war kleiner, als Disney Mitarbeiter hat. Da wird sich gerade ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber anyway, es geht um Frankreich. Und ja, was wir einfach an der Stelle nur zu sagen können, es bleibt abzuwarten. Alleine an sich ist das Ergebnis schon mal spannend. Und was damit gemacht wird, wird sich zeigen. Aber viel spannender wird auch das Ergebnis, was sich in 2 Monaten dann nochmal zeigt zur Nationalratswahl. Wird Richtig. Macron weiter mit seiner Partei die absolute Mehrheit haben oder wird sich da tatsächlich einiges verändern? Und was wird sich verändern? Gerade mit 2 eurokritischen starken Parteien als Gegner, als starke Gegner, bleibt da vor allem auch für Europa abzuwarten, was da passiert.
Mhm. Zum Glück hat die haben die Franzosen, glaube ich, gerade erst ihre EU-Leitfunktion durch, oder?
Die EU-Präsidentschaftsratwahl war gerade erst, ja.
Ja, dann ist gut.
Gut. Genau, zusammengefasst würde ich sagen, Frankreich hat gewählt, darüber können wir uns einig sein. Frankreich hat Macron gewählt, teilweise, weil er ein guter Kandidat ist und teilweise, weil er nicht der schlechteste von den beiden Kandidaten ist.
Ja, also nochmal das schöne Wort, was man da nehmen kann, oder die Worte, die man nehmen kann, war das, was du gesagt hast. Es war keine Wahl für einen, sondern eine Wahl gegen jemand anderen.
Mhm.
Und deswegen wird es interessant, weil Macron darf nicht nochmal antreten. Macron ist nicht unbedingt der beliebteste. Und ich denke, der weiß das auch.
Mhm.
Und ja, das Land ist dann, wie sich dann einfach in Frankreich weiterentwickelt. Denn man muss auch beachten, knapp 42% haben für eine Rechtsextreme gestimmt. Das ist an sich nicht ganz so toll.
Genau. Und mit den Themen kommen, mit dem Abschluss dieses Themas kommen wir jetzt zu unserem klassischen Thema Yannis das E-Welt. Und genauso wie die Stimmung gerade in Frankreich ein wenig am Brennen ist, kann uns Yannis bestimmt auch was zur Brandgefahr von E-Autos sagen.
Also manchmal sind die Überleitungen echt richtig scheiße und manchmal richtig gut. Also
da ich die Überleitung meistens mache und mir meistens erst jetzt das Thema angucke, welches du machst, was soll ich anderes tun?
Du bist so gut zu mir.
Immer wieder gern.
Ja, Brandgefahr von E-Autos oder generell, was passiert mit dem E-Auto beim Unfall, beziehungsweise hat es die Möglichkeit, dort Feuer zu fangen, um auch mal ein bisschen...
Dort Feuer zu fangen? Kann es das? Darf es seine Persönlichkeit freien Lauf lassen und Feuer fangen?
Ich weiß nicht, was du von Autos hältst, aber ich sehe jetzt so, dass ein Auto nicht irgendwie eine eigene Persönlichkeit hat.
Dann formulier das vielleicht anders und sag nicht, hat es die Möglichkeit, Feuer zu fangen, sondern besteht die Möglichkeit, dass es Feuer fängt oder so. Aber hat es die Möglichkeit, klingt wirklich so, als ob das Auto so die Entscheidung trifft. Ich möchte brennen, das ist mein Lebenstraum.
Vielleicht fragt ein Tesla bei der guten Vernetzung auch vorher in der Zentrale nach, ob er anfangen darf zu brennen. Wer weiß?
Okay.
Ja, generell erstmal möchte ich darüber jetzt auch ein bisschen versuchen, expliziter aufzuklären über die Mythen, die auch Elektromobilität über die Elektromobilität im Umlauf sind. Da hört man vieles, wovon nicht unbedingt immer alles stimmt. Das Thema möchte ich eben anfangen mit Unfällen und auch gerade explizit mit der Brandgefahr, die von Elektroautos ausgeht. Dazu kann man zum Beispiel sagen, dass laut ADAC gibt es keine wirkliche signifikanten Unterschied zwischen dem Brand oder der Brandgefahr beim Benziner oder beim Verbrenner und der Brandgefahr beim Elektroauto. Die haben beide ungefähr dieselbe Chance, dass sie brennen können. Der Unterschied, was viele bemängeln, ist halt immer, wenn die Batterie anfängt zu brennen. Das ist dann, muss man sich so vorstellen, so ganz grob wie eine Zigarette. Das glimmt immer so vor sich hin und flammt auch hin und wieder auf. Ist halt einfach ein langer Prozess. Deswegen gibt es auch diese besagten ominösen Wassertanks bei Abschleppunternehmen oder auch bei der Feuerwehr, wo ein Elektroauto reingelegt wird, wenn es Indizien dafür gibt, dass halt auch der Akku Feuer gefangen haben könnte. Jetzt wird immer wieder gesagt, ja, ist ja dann Totalschaden, wenn du das ins Wasser schmeißt, das ist ja dann absolut gar nicht mehr zu gebrauchen. Auch im Fall, dass es ins Wasser geschmissen wird, kann die Batterie trotzdem noch recycelt werden. Und im Endeffekt ist es eigentlich shit egal, ob du einen Verbrenner fährst und der brennt, das ist ein Totalschaden, oder ob du ein Elektroauto fährst, das abbrennt, da hast du auch einen Totalschaden. Das macht keinen Unterschied. Das habe ich mir sogar von einem Arbeitskollegen bestätigen lassen, der ist Ortsbrandmeister der zweitgrößten Stadt hier im Landkreis. Und von daher sollte der ein bisschen Ahnung haben. Der macht das zumindest oder beschäftigt sich da auch selbst mit. Von daher. Ja, ne, es gibt dann halt auch immer diese Schilder, wird mir auch regelmäßig geschickt. In dieser Tiefgarage dürfen keine Elektroautos parken wegen Brandgefahr. Ist einfach nur ja, bisschen Übertreibung mit Unwissenheit vermischt einfach. Generell werden Elektroautos nämlich nicht anders gelöscht als Verbrenner und brennen auch nicht stärker als ein Verbrenner.
Was hat es dann mit diesen tollen Tanks auf sich, die die Feuerwehr verwendet, um Elektroautos zu löschen? Also wo sie die Elektroautos versenken?
Das ist, wenn der Akku angefangen hat zu brennen. Dann wird ein Elektroauto in diesen Tank geschmissen. Das ist eben, wie gesagt, dieser Zigaretteneffekt, dass der halt, dass der Akku so langsam vor sich hinglimmt und hin und wieder mal aufflammt, damit halt dieser Brand komplett erstickt werden kann. Weil sonst müsste man theoretisch, weil das ja immer wieder weiter brennt und weiter glimmt, müsste man halt theoretisch sich eine komplette Woche dahinstellen und ein Auge auf das Auto haben, dass es nicht wieder anfangen könnte zu kokeln.
Heißt, die verschiedenen Wägen brennen anders? Also so ein Diesel- oder Benziner, der brennt halt vor sich hin für eine Stunde und dann ist gut. Und so ein Elektroauto brennt halt vor sich hin 3 Tage oder so.
Also generell jein. Also meistens ist es so, dass bei Elektro als auch einem Verbrenner nicht die Antriebstechnik brennt, sondern meistens der Innenraum beziehungsweise das Auto an sich brennt aus. Es brennt meistens weniger der Tank oder die Batterie. Für den Fall, dass es eben so ist, ein Tank kann man spontan vor Ort mit Schaum löschen. Beim Elektroauto ist es halt leicht komplizierter, da muss das halt, wenn halt Indizien dafür gibt, dass der Akku halt Feuer gefangen haben könnte. Und dafür gibt es auch so Indikatoren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, am Akku selbst. Dann muss der halt in den Wassertank geschmissen werden. Aber an sich, wenn eine Feuerwehr zu einem Autobrand fährt, dann ist das tendenziell egal für die, ob es ein Elektroauto ist oder ein Verbrenner. Es wird mit den gleichen Mitteln gelöscht und kann auch ganz normal mit Wasser besprüht werden. Da muss muss niemand Angst haben vor irgendwie einem Überschlag oder sowas von Strom. Und weil es gibt auch Sicherheitssysteme dafür, dass wenn halt das Auto angefangen hat zu brennen oder einen Unfall hat, dass dann auch die Batterie schnellstmöglich auf Eis gelegt wird.
So. Okay. Gut.
Das soweit dazu.
Das zu diesem brandheißen Thema. Und bei dem anderen brandheißen Thema, nämlich die weltbewegenden News, müssen wir uns jetzt ein bisschen besser darstellen beim ersten Thema, weil natürlich soll ich das offiziell noch nicht bekannt geben, aber wir wurden auch aufgekauft. Marc, möchtest du das vielleicht genauer erläutern?
Genau, willkommen zu den weltbewegenden News. Mein Thema ist heute etwas, was, ich meine, das weiß man, das hat man mitbekommen. Elon Musk hat Twitter gekauft für 44 Milliarden Euro und überlegt sich für weitere 20 Milliarden Euro den B-Lobby-Podcast zu kaufen. Eins davon war eine Lüge, eins nicht. Aber im Ernst, er hat Twitter gekauft, weil er Lust hatte anscheinend. Also es gibt ja keine Begründung.
Ja doch, seine Begründung war, dass er Twitter zu dem machen möchte, was es eigentlich sein sollte. Eine Plattform for Free Speech.
Okay, er hat keinen Wirtschaftsplan nur so offengelegt. Er meint einfach nur, dass Twitter keine Free Speech hat, wie man es in den USA nennt. Und er was dagegen machen will, indem er kurz an den Laden einfach kauft und dann selber entscheidet, was da gemacht wird. Ist eine Methode, wenn man als Kunde unzufrieden ist, wird man eben der Chef davon. Kann man machen.
Das würde ich gerne mal sehen.
So genau, das Handwerker ging auch relativ schnell, so innerhalb von ein, zwei Wochen war es von ja, Musk auf ein paar Prozent zu Musk gehört Twitter.
Ja.
Und ja, es wird interessant. Musk ist nämlich, je nachdem, wen man fragt, entweder der tollste, schlauste und innovativste Mensch der Welt oder jemand, der ziemlich gut in Firmen investieren kann, aber menschlich ein Arsch ist und auf Twitter ein Aufmerksamkeitstroll.
Von daher, wir gehören natürlich zur ersten Kategorie, also Elon, falls du uns kaufen willst. Wir nehmen auch 20 Millionen, reicht uns auch.
Anyway. Das sind direkt 20 Milliarden. Aber ich fand Max' Vergleich gerade gut. Stell dir vor, du hast einen Handwerker zu Hause und bist absolut nicht zufrieden mit seiner Arbeit und denkst dir zu kurzer Hand, ja, ich kaufe jetzt deinen Laden einfach mal so und mach das Ganze und strukturiere das Ganze dann so um, dass es besser ist.
Ja, wobei wir ganz simpel einfach über die ganze Problematik anders, also dieser Aufkauf von Twitter ist an sich sicherlich eine ganze Diskussion wert. Das, wo ein bisschen kritisch drüber aufgegangen wird, sind mehrere Dinge, nämlich dass sich schon öfters gezeigt hat, dass Musks Free Speech Verständnis nicht auch ganz politisch frei ist.
Er wollte
was
ja,
natürlich logisch ist.
Er wollte ja auch, ich weiß nicht, ob das selbst von ihm ausging, dass er, ob er Trump gefragt hat, dass, ob er wieder auf Twitter zurück möchte. Und weil Trump, die Aussage von Trump, die weiß ich halt nur, dass er gesagt hat, er möchte nicht wieder zurück auf Twitter, er bleibt in seinem eigenen gefloppten Social Media Gedings.
Gut, wir reden jetzt nicht mal unbedingt über Trump, sondern allgemein einfach schlichtweg über die Ausrichtung von Twitter und Co. Musk ist auch jemand, der sozusagen das Ganze an ein Vogue-Virus glaubt. Unter anderem hat er ja auch Netflix vorgeworfen, dass der Grund, warum Netflix so floppt, der sogenannte Vogue-Virus ist, dass alles immer Vogue sein muss. und auch dieses Vogue ist halt einfach in einem ganz bestimmten politischen Spektrum auch zugeordnet. Wobei, ja.
Ja, wir wollen darüber jetzt auch nicht diskutieren.
Wir wollen darüber nicht diskutieren.
Es wurde viel kritisiert, viel diskutiert schon. Auch wurde diskutiert, dass es immer wieder so und immer mehr so ist, dass einigen reichen Menschen sehr viel vom Internet gehört oder sehr viel Firmen gehören. Musk hatte dann nebenbei noch Tesla und SpaceX und Boring Company. Und wenn man sich anschaut, was andere Milliardäre so haben, Zuckerberg hat ja Facebook und Instagram und sonst noch viel. Haben es viele kritisiert, dass es eben sehr wenige Leute gibt, die sehr viel unserer digitalen Inhalte und Medien gehören, vielleicht kontrollieren.
Darum genau, sollten wir vielleicht auf das wunderbare Methadon wechseln. Nee, nicht Methadon, sondern wie heißt das?
Mastodon,
glaube ich. Methadon war eine andere Sache.
Genau, apropos kontrollieren. Wenn wir gerade dabei sind, dass große Tech-Unternehmen viel kontrollieren, gibt es doch sicher eine Methode, um da was zu ändern.
Ja, richtig. Man kann DSA spielen. Also nicht das Rollenspiel, sondern den Digital Services Act der EU. An sich ein wunderbarer Gedanke, der jetzt im EU-Parlament soweit durchgegangen ist. Und zwar soll der Sinn dahinter sein, große Online-Plattformen transparenter zu machen, in die Verantwortung zu ziehen und auch unter anderem gegen die sogenannten Dark Patterns mehr vorzugehen, um halt, sag ich mal, mehr Verbraucherschutz ins Internet zu bringen, indem man halt einfach die Plattform selbst dazu bringt, Verantwortung zu übernehmen. Grundsätzlich wunderbarer Gedanke. Umsetzung wird sich zeigen. Zum einen ist das Werk unglaublich lang und sagt mal wieder relativ wenig aus, weil am Ende dürfen es wieder die Mitgliedstaaten in den Nationalgesetzen umsetzen. Zielzeitpunkt für Beginn des Ganzen, also für gültig werden, ist der 1. Januar 2024. Was die einzelnen Länder bis dahin jeweils entscheiden, wird sich zeigen. Wir werden sicherlich auch mal darüber berichten, wenn Deutschland sich entschieden hat, was sie da umsetzen und wie sie es umsetzen. Und während wir das haben, Verantwortung zu übernehmen, Janis, wie stehst du zu Menschen, die so tun, als ob sie Fehler erkennen? Oder Fehler erkennen, wer weiß schon.
Unentschlossen, zugegeben. Mein Thema der weltbewegenden News ist nämlich das knapp über 3 Minuten Video von Xavier Naidoo, in dem er sich für das entschuldigt, was er so gesagt hat. Er begründet das damit, also er distanziert sich von rechten und verschwörungstheoretischen Szenen. Und sein Geistesblitz begründet er damit, dass seine Frau aus der Ukraine kommt und er in den letzten Wochen und Monaten dort diverse Menschen rausgeholt hat, die er, ich weiß nicht, ob er die persönlich kennt oder ob es einfach nur Menschen waren, und auf jeden Fall das Leid dort am eigenen Leib auch gesehen hat und somit sich auch kritisch hinterfragt hat, was dort in diversen Telegram-Kanälen anderweitig berichtet wurde, wo ja Russland als der Gute und die Ukraine als der Böse in diesem Fall dargestellt wurden. Ja, 3-Minuten-Video ist ein Wort für, ein kleines Wort, sagen wir es mal so, für jemanden, der sich schon seit Jahren mit, na, ich sag mal, rechten und antisemitischen Ansichten nicht nur in seinem Kopf, sondern auch, ja, auf Demonstrationen, diversen Demonstrationen öffentlich zeigt und das auch nicht versteckt. Ja, man wird sehen, was die Zukunft da bringt, ob er da noch mehr machen wird diesbezüglich oder ob er es bei diesem Video belässt und jetzt wieder jetzt wieder abtaucht in seine Bubble. Naja, außer Querdenker-Szene hat er auf jeden Fall sehr, sehr viel Kontra dafür bekommen, dass er jetzt die Seite gewechselt hat. Ich fand auch das Zitat vom Gazetteur ganz toll. Ich suche das nochmal eben raus. Der hat nämlich getwittert, das erste Impfopfer sozusagen wurde jetzt wieder eingenordet sozusagen. Ich finde es leider gerade nicht wieder. Aber sowas in der Art hat der Gazetteur gemeint und so war auch ungefähr die Resonanz in diversen Telegram-Kanälen von diversen Schwurblern.
Genau. Auch ein sehr umstrittenes Thema, aus mehreren Gründen, wie ernst meinte er es, weil gleichzeitig jetzt, wo die Corona-Pandemie natürlich wieder langsam vorbei ist, sind auch Konzerte wieder möglich, also wie viel Wirtschaftsinteresse steht da vielleicht auch dahinter, und es wird sich zeigen.
Ja. Also, man sollte dem auch auf jeden Fall offen gegenüberstehen und nicht so sagen, du erzählst sowieso nur Scheiße, um halt auch aufzuzeigen, dass es nicht falsch ist, sich geirrt zu haben und sich zu entschuldigen oder das einzugestehen halt.
Ich bin da etwas vorsichtiger als du, weil niemand macht nach, also wenn ich jetzt mal gerade zurückgehe mit den ganzen Verschwörungstheorien, die Naidu und so verfolgten, das hat schon 2010 angefangen, nach 12 Jahren ein 3-Minuten-Video zu machen. Ja.
Richtig.
Ja, vor allem ein Video, wo es sich selber mehr als Opfer darstellt, als der aktive Herz auf Telegram, der ja teilweise war.
Ja, die Aussage war, er habe sich instrumentalisieren lassen. Sprich, andere haben ihn instrumentalisiert. Er hat sich nur lassen, er hat sich dem hingegeben. Aber jetzt auch auf die Corona-Geschichte zurück, wo halt die Querdenker halt mehr in den Fokus von, naja, ganz Deutschland und vermutlich auch der ganzen Welt gerückt sind, gibt es diverse Leute, die halt innerhalb von 2 Jahren alles komplett hinterfragt haben und auf diese Seite gewandert sind. Und genauso kann ich mir vorstellen, dass es auch genauso sein kann, wenn man sich kritisch hinterfragt und das kritisch hinterfragt, was man da liest, wenn die Freundin eines Freundes das gelesen hat und dass es auch bestimmt so war.
Ja. Naja, also ich bleib da weiter kritischer als du, aber da das nicht unser Hauptthema ist, kommen wir noch zum letzten Punkt, nämlich unserer Zahl des Monats, und die fand ich ganz interessant, hängt auch wieder mit der Frankreich-Wahl zusammen, und zwar haben 94% der Franzosen, die in Deutschland stimmberechtigt war für die Frankreich-Wahl, für Macron gestimmt. Was aus einem anderen Grund auch noch interessant ist, weil grundsätzlich bei allen Wahlen, wo im Ausland lebende Landesangehörige gewählt haben, zum Beispiel auch bei der Türkei, die Leute, die in dem anderen Land gewohnt haben, immer relativ positiv gegenüber dem Regierungspräsidenten noch mit eingestellt sind. Kann natürlich auch wird natürlich vermutlich bei Türkei und Frankreich andere Gründe haben, aber ja, es reiht sich in diesen Trend mit ein, dass Leute, die ja gar nicht in dem Land sind, anders wählen als die Leute, die in dem Land tatsächlich vor Ort sind. Und zwar auffällig anders. 94% ist jetzt nicht wenig.
Nee, absolut nicht.
Auch wenn die Wahlbeteiligung relativ gering war. Ich glaube, die lag bei ca. 50% der Stimmberechtigten in Deutschland. Also der in Deutschland lebenden Franzosen, die in Frankreich stimmberechtigt sind. Genau, und mit diesen Worten.
Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Thema davor zurückkommen, weil du das eben versucht hast, so ein bisschen zu relativieren, hat sich zumindest angehört, dass er sich damals antisemitisch und auch querdenkerisch engagiert hat, das ist auch in hohem Maße zu rügen. Also ich sehe das jetzt auch nicht so, dass das ihm sofort vergeben ist, sobald er so ein 3-Minuten-Video macht. Ich finde, da muss definitiv noch mehr kommen. Aber ich meine es halt, dass es ein guter Schritt in die richtige Richtung ist.
Ich finde, wer ein 3-Minuten-Video am Anfang macht, ist schon mal der vollkommen falsche Schritt, weil ein 3-Minuten-Video irgendwo zu verbreiten bedeutet nichts. Aber das ist nicht unser Hauptthema. Und darum können wir vielleicht wann anders drüber diskutieren, weil diese Folge gewinnt jetzt schon an Überlänge. Ja, was meinst du, warum Marc eine Uhr in unseren Chat geschrieben hat?
Ich habe Marc blockiert. Ich sehe das gar nicht.
Anyway, also wir danken schon mal an der Stelle fürs Zuhören für die etwas, doch, wie ich finde, diesmal wieder etwas chaotischere Folge. Was aber auch daran liegt, dass Frankreich unser Nachbarland ist. Aber ja, das Wahlsystem doch stark anders ist zu dem, was wir hier gewohnt sind. Und auch die komplette politische Situation stark anders ist als bei uns. Bei uns gibt es selten diese Zentralisierung zwischen 2 oder 3 Parteien. aber die halt so im direkten Gegensatz stehen, weil bei uns ist es meistens so, es gibt Differenzen zwischen diesen 2, 3 Parteien und am Ende machen sie eine Koalition. Ja, teilt uns gerne eure Meinung mit, wie ihr meint, das Ganze in Frankreich weitergehen wird. Wir werden sicherlich auf das Thema auch nochmal zurückkommen, wenn dann die Nationalratswahlen waren. Wobei wir natürlich viele andere spannende Themen in nächster Zeit auch vor uns haben. Also den Digital Services Act werden wir nicht aus den Augen verlieren. Nächsten Monat stehen auch andere Wahlen an. Darum lasst euch überraschen, was die Themen und die Welt uns in den nächsten Wochen bereithalten. Lasst uns gerne Feedback da, sagt euren Freunden Bescheid und danke fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.
Marc, du darfst dich auch verabschieden.
Ja, tschüss.
Wow.